Herzlich willkommen zum Zinzendorf-Seminar heute Abend. Wir wollen uns zwei ganz interessante und spannende Frauen anschauen. Sojourner Truth und Catherine Booth. Herzlich willkommen auch Ihnen und euch. Schön, dass wir uns mit zwei so spannenden Frauen beschäftigen können, die wirklich in ihrer Zeit die Welt ein wenig auf den Kopf gestellt haben. So kann man es sagen. Wir fangen an mit Sojourner Truth. Ein Name, der einen erstmal staunen lässt. Wie kommt man auf so einen Namen? Da kommen wir später zu, wie sie zu diesem Namen überhaupt gekommen ist, denn den hat sie sich selber ausgesucht. Unter Offenbarung von Gott, wie sie sagt. Sie war eine Sklaventochter. Man muss sich ein bisschen zurückversetzen in die Zeit der Sklaverei. Wir wissen, dass es auch heute Menschenhandel gibt, dass es auch heute Menschen gibt, die wie versklavt leben, und zwar nicht nur in fernen Ländern, auch in unserem Land gibt es Menschen, die wie Sklaven gehalten werden. Aber damals war es wirklich ein blühender Handel. Die Holländer hatten schon ab 1626 Sklaven importiert, die ihnen auf den Feldern, im Haus, bei aller Arbeit helfen mussten. Aus Afrika. Das war ein reger Handel und Sklaven galten gar nicht als vollwertige Menschen, was wir uns heute gar nicht so vorstellen können, sondern waren wie eine Ware. Sie wurden zu einem Besitz. Derjenige, der der Sklavenhalter war, war ihr Eigentümer. Sie hatten keine Rechte, keine Möglichkeiten, sich zu wehren, waren als Schwarze isoliert auf den Farmen. Die Farmer haben ihnen nur Holländisch beigebracht, sodass sie sich nicht mit der Umgebung unterhalten konnten auf Englisch. Also das hat auch ihre Möglichkeiten zur Flucht eingeschränkt. Sie waren ganz in dieser holländischen Welt gefangen. In Upstate New York gab es die Farm von Johannes Hardenberg. Johannes Hardenberg hatte zwei Sklaven, die bei ihm lebten, nämlich die Eltern von Sojourner Truth. 1723 waren die Sklaven schon 15% der Bevölkerung, machte das schon aus. Hardenberg hatte 7 Sklaven. Die kleine Isabel, da sieht man das Haus von Hardenbergs, die kleine Isabel wurde geboren und das war ein Name, der war gar nicht so üblich, dass die Eltern ihr diesen schönen Namen Isabel gegeben haben, war schon außergewöhnlich. Ihr Vater hieß Bomfrey und die Mutter Mau Mau Brett. Insgesamt hatten sie 11 Kinder. Als Sojourner, als 11. Kind auf die Welt kam, war aber keiner mehr da, denn die Sklavenherren hatten das Recht, die Kinder zu verkaufen. Manche sind auch gestorben. Aber sobald die arbeitsfähig waren, wurden die Kinder weiterverkauft. Und die Sklaven hatten keine Möglichkeit, dagegen zu protestieren oder etwas dagegen zu unternehmen. So war Isabel, Belle, wie sie dann genannt wurde, wahrscheinlich 1776 bis 1779 geboren. Bei Sklaven merkte man sich nicht das Geburtsjahr. Das war also vollkommen egal, aber so ungefähr kann man es zurückrechnen. So wuchs sie auf dieser Farm, auf der ihre Eltern beide Tag und Nacht mehr oder weniger zur Verfügung stehen mussten und hart gearbeitet haben. Sie wurde von Anfang an erzogen zum Gehorsam den Weißen gegenüber. Man gab ihr den guten Rat, vor Weißen nicht zu weinen, weil das nur zu Prügel und zu mehr Strafe geführt hätte. Sie wurde gleich auf das Leben als Sklavenkind oder dann später als Sklavin vorbereitet. Ihre Eltern arbeiteten gut. Sie erhielten dann nach einiger Zeit ein eigenes kleines Stück Land, was sie bewirtschaften konnten, mussten aber weiter für den Sklavenherrn arbeiten. Und dann wurde ein kleiner Bruder noch geboren. Die beiden zusammen wuchsen also mit den Eltern auf der Farm noch auf. Eines Tages fragte Sojourner, oder Belle, wie sie damals noch hieß, wo lebt Gott? Die Mutter antwortet, im Himmel. Und wenn du geschlagen oder misshandelt wirst oder in Probleme gerätst, musst du seine Hilfe anrufen. Und er wird dir immer helfen und dich hören. Das war so ein Grundmotto, was sie mitgenommen hat ins Leben. Dieses Vertrauen, dass Gott da ist, dass er hört und dass er helfen wird. Sie konnte Hilfe nicht von Menschen erwarten, aber sie hat sie erwartet von Gott. Sie durfte bei ihren Eltern bleiben, bis sie 11 Jahre alt war. Wahrscheinlich hätte sie auch länger bleiben können, aber der Herr des Hauses, der Herr Hardenberg, verstarb und der ganze Besitz, also auch die Sklaven, wurde verkauft. Der Sohn hat sie verkauft. Die Eltern wurden freigesprochen, das gab es damals auch. Die durften auf der Farm wohnen bleiben, mussten aber weiter arbeiten, weil sie keine Möglichkeiten hatten, sonst an Nahrung oder an Versorgung ranzukommen. Und vor allen Dingen die Mutter hat sehr, sehr hart noch gearbeitet. Der Vater war schon schwer gebeutelt durch die vielen Jahre harte Arbeit. Zweimal wurde Sojourner oder Bell zum Kauf angeboten. Man brachte sie auf den Sklavenmarkt. Sie war hochgewachsen. Man sah ihr an, dass es eine kräftige Frau war, also die stark werden würde, wenn sie dann älter wäre. Sie war ja noch gar nicht so alt, sie war ja 11 Jahre alt erst. Aber man konnte schon sehen, das wird mal eine kräftige Arbeiterin. Beim ersten Mal betete sie innerlich das Vaterunser, in der Hoffnung, nicht verkauft zu werden. Und keiner gab ein Gebot ab. Sie wurde zum zweiten Mal angeboten und wieder gab keiner Angebot ab. Und dann legte der Verkäufer noch ein paar Tiere obendrauf und sagte, wenn ihr die kauft, kriegt ihr noch ein paar Schafe dazu. Und dann hat sie jemand gekauft. John Neely, ein Kaufmann aus New York, kaufte sie. Bell sprach kein Englisch, nur Niederländisch, Holländisch. Ihre Herrin, die Frau des Besitzers dieser Farm, war sehr brutal und hat sie mehrmals geschlagen, weil sie ihre Anweisungen nicht verstanden hat. Sie hielt sie für dumm, für bockig, weil wenn die sagte, bring mir die Gabel, dann brachte sie ihr das Messer. Also die dachte, die will einfach nicht gehorchen und hat sie mehrmals geschlagen. Und als es ihr zu viel wurde, der Herrin, da hat sie ihren Mann angestiftet und man hat dann Stangen, Eisenstangen geglüht in Kohlefeuer und damit ihren Rücken malträtiert, sodass es ihr wirklich sehr, sehr schlecht ging. Sie hatte keine Schuhe, keine warme Kleidung. Eines Tages kam ihr Vater sie besuchen und der sorgte dann dafür, dass ein Nachbar sie diesem Herrn abkaufte. Schreibers oder Srivers. Die behandelten sie gut. Das war ein Haus nah bei ihren Eltern. Die betrieben eine Kneipe, wurde eigenes Bier gebraut. Sie hatte viele Möglichkeiten selber, Zutaten zu sammeln, zu ernten, mitzuhelfen im Betrieb. Und sie hörte einiges, dass Menschen immer wieder in der Kneipe diskutierten über die Abschaffung der Sklaverei. Und das hat sie sehr hellhörig gemacht, natürlich, weil sie immer die Hoffnung hatte, eines Tages werde ich freikommen. Das war die große Hoffnung ihres Lebens. Sie lernte die sogenannten Abolitionisten kennen, also die Abschaffung der Sklaverei. Ihr Vater ist verhungert, weil seine Frau Mau Mau starb und nicht mehr für ihn arbeiten konnte. Er lebte noch auf der Farm, aber hatte keine Ernährung mehr und ist gestorben. Als sie 13 war, eines Tages, wurde sie für den dreifachen Preis, den vorher der Besitzer bezahlt hatte, an Jean Dumont verkauft. Sie kam in einen Haushalt, wo noch 10 andere Sklaven waren. Es ging allen gut, sie wurden nicht misshandelt. Sie wurden zwar bestraft, wenn sie nicht das machten, was sie machen sollten, aber es war keine Quälerei in diesem Haushalt. Die anderen Sklaven nahmen sie freundlich auf, sie wurde integriert, wurde als Kind ja eigentlich noch mit 13 Jahren von den anderen angeleitet. Es gab aber eine Frau, die war sehr neidisch auf sie, denn sie hat hart gearbeitet. Sie wollte das Beste für ihren Herrn erreichen, weil sie dachte, wenn sie sich gut benimmt, dann kommt sie vielleicht schneller frei oder wird wenigstens nicht bestraft. Das saß so tief drin, das konnte sie gar nicht mehr loswerden, dieses Denken. Eine der anderen Sklavinnen hat ihr jedes Mal, wenn sie Kartoffeln kochen sollte, heimlich Dreck in das Wasser geschüttet. Und die Hausherrin kam immer und dachte, die hat die Kartoffeln nicht gewaschen, bevor sie die kocht, und hat sie bestraft. Das Ganze ist nur rausgekommen, weil die Tochter des Hauses ihr geholfen hat. Die hat sich nämlich auf die Lauer gelegt und geguckt, was passiert eigentlich. Die Bell hat die Kartoffeln geschrubbt wie verrückt und jedes Mal ist das Wasser wieder dreckig, das kann doch nicht sein. Hat geguckt und gesehen, wie eine andere Sklavin ihr die Suppe verderben wollte. und neidisch auf sie war und Erde reingeschmissen hat. Das wurde dann beendet. Und das war die erste weiße Frau, die, und da ein Kind noch, aber die erste Weiße, die in Bells Leben sich für sie und ihre Rechte eingesetzt hat. Und das hat sie ihr nie vergessen. Irgendwie hatte sich in ihrem Denken ein Gedanke eingenistet, der für uns merkwürdig klingt. Aber es hat so ein bisschen was mit dem zu tun, was man manchmal auch das Stockholm-Syndrom nennt. Dass sich nämlich das Opfer mit dem Täter identifiziert und irgendwie eine Beziehung baut. Ich weiß nicht, ob man das so hier auch nennen kann, aber sie war der festen Überzeugung, dass ihr Herr stärker sein muss als Gott. Denn sie sagte sich, wenn Gott gegen Sklaverei ist und ich aber Sklavin bin, dann muss mein Gott schwächer sein als dieser Herr, der mich als Sklavin halten kann. Dieses komische Denken hatte sich bei ihr so festgesetzt, dass sie ihren Meister fast zu ihrem eigenen Gott machte. Und sie versuchte hart, ihm zu dienen und alles für ihn zu tun, damit er mit ihr zufrieden ist. Ein Pfarrer, der in diesem Haus auch tätig war, Cato, der war so etwas wie der Pastor der Sklaven, also ein gläubiger Mensch, der ihr das erklärte, öffnete ihr die Augen und sagte, Mädchen, das siehst du falsch. Gott ist immer noch Gott. Trotzdem war sie noch gefangen und musste diesen harten Weg gehen. An Pfingsten bekamen die Sklaven oft eine Woche frei. Da wurde gefeiert, getanzt, gesungen. Wir kennen ja viele Lieder, die entstanden sind in der Zeit, die Spirituals, Gospels, die Sklaven gesungen haben. Und es war eine Zeit zum Feiern. Und manche Sklaven von anderen Farmen durften sich mit ihnen treffen, für eine Woche lang richtig Ferien am Pfingstfest. Sie verliebte sich in Robert, einen Sklaven von einem Nachbarhof. Beide mochten sich und wollten eigentlich eine Beziehung miteinander eingehen. Aber der Besitzer von Robert wollte das nicht. Natürlich wollte er, dass Robert ein Mädchen von seinen Sklavinnen nimmt, damit die bei ihm bleiben und auch die Kinder dann ihm gehören. Also man dachte ja schon an die Generationen danach, dass man dann auch die Kinder der eigenen Sklaven behalten kann. Sie ließen sich nicht davon abbringen. Sie wollten miteinander zusammen sein und so wurde eine List vereinbart, dass nämlich der Herr von Robert ihn durch jemand anders einladen ließ mit einer Nachricht, komm ganz schnell zur Belle, sie wartet auf dich. Belle war aber in der Küche, sie wusste das gar nicht. Und als er dort ankam, waren die Häscher schon da von diesem Herrn, haben ihn brutal zusammengeschlagen. Sie konnte das von der Küche aus nur durchs Fenster sehen, wie ihr geliebter Robert zusammengeschlagen wird. Und wäre ihr Herr damals, der Jean Dumont, nicht dazwischen gegangen, wäre er wahrscheinlich sogar totgeschlagen worden. Man hat ihn dann in Fesseln abgeführt. Er hat überlebt, aber die beiden, das war klar, konnten nie ein Paar werden. Im Gegenteil, ihr eigener Herr hat sie dann verheiratet mit seinem Sklaven Tom. Dieser Tom hatte auch eine ganz eigene Geschichte. Ich weiß, wenn man solche Geschichten jetzt hört, man kann es erstens gar nicht glauben, und zweitens sind es immer so brutale Geschichten. Ihr Mann Tom war schon mal verheiratet gewesen, war dann weggelaufen, weil seine Frau verkauft worden war. Er war geflohen, wieder zurückgebracht. Es gab Menschen, die sich darauf spezialisiert hatten, entflohene Sklaven zu suchen und wieder zurückzubringen. Furchtbar geschlagen hatte er noch den Rest seines Lebens große Narben überall und hat es auch so gerade noch überlebt, was ihm da angetan wurde. Es war also keine Liebe, es war eine erzwungene Ehe, aber sie haben ein harmonisches Verhältnis miteinander aufgebaut. Sie sind doch miteinander gut klargekommen. Die Ehe mit Tom war eine harmonische Ehe, man hat sich arrangiert und sie bekamen ein Jahr nach der Hochzeit ihre Tochter Diana. Und in den folgenden 12 Jahren noch 4 weitere Kinder, 3 Mädchen und ein Jungen. 1824 gab es ein neues Gesetz. Und zwar wurde schon nach und nach in diesen Nordstaaten die Sklaverei abgeschafft. Vorsichtig, in Schritten. Und der erste Schritt war, dass alle Männer, die vor 1799 geboren waren oder das Alter von 28 Jahren erreicht haben, am 4.7.1827 freigelassen werden würden. Und alle Frauen, die 25 Jahre wurden, alle Frauen, die 25 Jahre alt wurden, sollten freigelassen werden. Das war jetzt das Ziel, auf das Bell hinarbeitete. Bell ist der Name von Sojourner Truth, den ihre Eltern ihr gegeben hatten. Den Namen Sojourner Truth hat sie sich erst später selber gewählt. Ihr Meister Dumont schlug ihr einen Deal vor. Sie hatte schon gearbeitet wie wild und war wirklich ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter, immer aktiv, immer zuverlässig und vor allen Dingen hart arbeitend. Er schlug ihr vor, wenn sie noch härter arbeitet, darf sie ein Jahr eher in die Freiheit. Und das hat sie ernst genommen und sich angestrengt und wirklich noch mehr geschuftet. Aber dann schnitt sie sich in die Hand, es hat sich entzündet. Sie hat trotzdem weitergearbeitet, weil sie dieses eine Jahr sich ersparen wollte. Und als sie dann zu dem Herrn kam und sagte, so jetzt ist es soweit, da sagte er, dieser Deal gilt nicht mehr. Und sie hatte keine Möglichkeit, dem zu entkommen. Sie entschied sich zu fliehen. Sie nahm ihre Tochter mit, die kleine Sophia. Ein Quäker, jetzt weiß ich nicht, ob Quäker schon ein Begriff ist. Quäker war eine religiöse Gemeinschaft, Gemeindeform, wo Christen davon ausgingen, dass der Heilige Geist in einer Veranstaltung wirkt und dass man nur darauf wartet, was legt Gott mir jetzt aufs Herz. Es gibt bis heute die Quäker. Ich kenne auch einige aus der heutigen Zeit, die jetzt nicht einen Gottesdienst vorbereiten, wie wir das machen mit Minutenprogrammen oder wer predigt oder wer macht die Lesung, sondern die einfach sich treffen und dann hören, was will Gott heute sagen. Und wer den Eindruck hat, jetzt bin ich dran, der bringt das ein. Die Quäker waren ganz auf der Seite der Sklaven und haben versucht, ihnen zu helfen, wo es nur ging. Sie kamen zu einer Familie Levi Rowe. Die hatten sich für die Freiheit der Sklaven ausgesprochen und als er zu ihm kam, zu dem Levi Rowe, war er krank. Und er sagte, er kann sie nicht behalten. Er hat sie weitergeschickt zu Van Wageners. Ihr alter Herr Dumont fand das heraus, wo sie ist, kam und forderte sie zurück. Und das war sein Recht, es war ja sein Eigentum. Er hatte sie ja gekauft. Es war ja sein Besitz. Dieser Herr Van Wagener kaufte sie frei. $20 für sie und $5 für ihre Tochter Sophia, die noch ein Kleinkind war, 2 Jahre alt. Ihr Sohn Peter, der auf der Farm geblieben war, wurde in den Süden verkauft, was eigentlich bedeutete, er wird ein Leben lang Sklave bleiben, weil in den Südstaaten die Sklaverei noch voll im Gang war. Also da war noch gar nichts von Umdenken oder Freiheit für Sklaven. Eigentlich hätte das gar nicht passieren dürfen, weil man durfte Sklaven nicht außerhalb der eigenen Landesgrenzen verkaufen, also der eigenen inneramerikanischen Landesgrenzen, Staatsgrenzen sozusagen. Trotzdem war es passiert. Und dann hat sie gesagt, ich werde meinen Sohn befreien. Das war das zweite Mal, wo sie wirklich aufstand und sagte, das kann so nicht sein, das ist Unrecht, da muss ich was machen. Das erste Mal war ihre Flucht eigentlich und das zweite Mal jetzt dieser Aufstand zu sagen, ich muss was machen. Sie strengte ein Verfahren an, aber natürlich waren Sklaven oder auch Schwarze insgesamt gar nicht vor Gericht zugelassen. Also musste sie jemanden finden, der ihre Sache vertritt. Auf der Straße sprach sie einen Mann an und führte sie zu einem Richter, der offen war, ihren Fall vor Gericht zu bringen. Und sie hat sich hinterher gefragt, ob das vielleicht ein Engel war. Weil so eine Begegnung, ohne dass sie jetzt groß wusste, wo soll ich hingehen, sie hatte gebetet und dann kommt jemand und sagt, ich bringe dich dahin, ich sehe deine Not, der wird dir helfen. Und so war es auch. Aber vorher gab es die Konfrontation, der Sohn war ja erst 6 Jahre alt. Man stellte sie sich gegenüber, den Sohn und die Mutter, und der Sohn sagte, ich kenne diese Frau gar nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Das war natürlich erstmal ein Schock für sie auch, aber auch für den Richter, weil er dachte, wieso will diese Frau dieses Kind haben? Natürlich hat sie ihren Sohn erkannt, aber er blieb dabei vor Zeugen, nein, das ist nicht meine Mutter, ich kenne die gar nicht. Das kam dem Richter aber so komisch vor, dass er nachfragte und schaute, und man sah dann die frischen Narben auf dem Rücken des Jungen. Er war geschlagen worden und er hatte furchtbare Angst, dass er nicht freikommt, wieder zu diesem Sklavenhalter muss und dann vielleicht sein Leben verliert, oder als Kind kann man das ja noch nicht abschätzen. Und deswegen hatte er das getan, was sein Herr ihm eingebläut hatte, im wahrsten Sinne des Wortes: Das ist nicht deine Mutter. Er hatte sie verleugnet aus Angst, auch traumatisiert durch das, was er schon erlebt hatte. Dann wurde aber klar, es ist der Sohn, und er kam frei. So war Bell eine der ersten schwarzen Frauen, die vor Gericht einen Prozess gewonnen haben. Und das hat ihr natürlich auch nochmal Selbstvertrauen gegeben und auch gezeigt, dass Gott, wie ihre Mutter ihr das beigebracht hat, dass man ihn anrufen kann und dass er hilft. Ihr Mann Tom kam 1827 frei, starb aber noch im selben Jahr. Sie war ja schon weg von der Farm, sie war ja geflohen. Der vorherige Besitzer von ihr und ihrem Mann drehte durch, wurde verrückt, tötete seine eigene Frau und wurde dafür dann auch bestraft. Also ein sehr gewaltliebender oder auch irrer Mensch, irregeleiteter Mensch, der sie vorher als Sklavin hatte. Sie gingen zurück zu den Van Wageners in die Familie und 1850 beschreibt sie eine Begegnung mit Gott. Bis dahin wissen wir, dass sie noch ein distanziertes Verhältnis zu Gott hatte. Also, wie gesagt, sie dachte sogar manchmal, ihr Sklavenherr ist stärker als Gott, weil er ja die Macht hatte, sie festzuhalten. Sie erzählt, dass sie das innerlich so sah, als wäre ein Spalt zwischen ihr und Gott. Wie eine Trennung, wie ein Sumpf oder ein Spalt einfach, den man nicht überwinden kann. Und dann sah sie, wie Jesus diesen Spalt füllte. Und das brachte sie dazu, an Jesus zu glauben und ihr Leben Gott ganz anzuvertrauen. Also ein richtiger Wendepunkt in ihrem Leben. Eine Offenbarung Gottes, die sie nicht gesucht hatte. Gott hatte sich ihr in ihrer Not gezeigt, so wie ihre Mutter ihr das vorhergesagt hatte. Vorher hatte sie voller Hass gebetet, dass Gott die Weißen doch alle töten sollte. Und sie sagt, nach diesem Erlebnis war ihr klar, sie muss alle Menschen lieben, auch die Weißen, auch die, die ihr so viel Not und Leid bereitet haben. Ihr Sohn Peter fing an zu stehlen und zu lügen. Ein traumatisiertes Kind, was auch von der Mutter, vom Vater lange Zeit getrennt war, was keine Heimat hatte, was auch keinen Selbstwert hatte. Er machte ihr viel Not im Laufe ihres Lebens, weil er immer wieder ausgewichen ist, gelogen hat und betrogen hat. Sie ging mit ihrem Sohn in eine Methodistengemeinde. Dann später zogen sie um, 1829, nach New York City. Zum ersten Mal an diesem denkwürdigen Tag trug sie Schuhe. Vorher war sie ihr Leben lang nur barfuß gelaufen. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. In der Kälte, die es da ja auch gibt, New York City, sehen wir ja jetzt, ne, wie kalt es da an der Ostküste werden kann. Also das ist schon sehr hart gewesen, das Leben. Eine Missgier nahm beide auf und Bell arbeitete in verschiedenen Haushalten, um sich und ihren Sohn durchzubringen. Die kleine Sophia hatte man zurückgegeben auf die Farm zu ihren Schwestern, die noch bei ihrem alten Herrn Dumont lebten, also nicht bei dem brutalen Herrn, der den Sohn misshandelt hatte, sondern bei dem Herrn, bei dem sie mit ihrem Mann gewesen war. Die Zeit war eine wirklich schwierige Zeit im Land, denn es kamen viele, viele Flüchtlinge, es kamen irische Wanderarbeiter, es gab viel Zuzug, es gab viel Einwanderung und jeder musste ums Überleben kämpfen. Sie sandte Peter zur Schule, Peter, weil sie wollte, dass er ein anständiger Junge wird. Sie selber hat nämlich nie lesen und schreiben gelernt. Sie musste sich immer alles vorlesen lassen von anderen, weil sie nicht in die Schule gehen konnte als Kind. Und später war es wahrscheinlich zu schwierig. Sie hat zwar Buchstaben noch gelernt, aber sie hat nie mehr gelernt zu lesen oder zu schreiben. Sie schickte Peter zur Schule und merkte erst einige Zeit später, dass er nur vorgab, zur Schule zu gehen. Er ist da nie hingegangen. Das war für sie auch eine große Enttäuschung. Sie kam in eine methodistische Kirche, wo der Pastor ehemals ein Sklave war. Und sie traf dort zwei ihrer älteren Geschwister, die ja vor ihr schon verkauft worden waren. Aber durch das, was sie erzählte, sie hat ihr Leben aufgeschrieben, sie hat ein Buch über ihr Leben in der Sklaverei geschrieben. Damit hat sie sich auch finanziert, mit diesen Einnahmen von diesem Buch. Wussten sie Leute, dass sie da ist, und dann wussten die Geschwister, das ist eine unserer Schwestern. Und als sie die beiden älteren Geschwister traf, stellte sie fest, dass in ihrer eigenen Gemeinde, in der sie jetzt war, eine andere Schwester von ihr noch war. Und die hatten zusammen Lobpreis geleitet in der Gemeinde und wussten nicht, dass sie Geschwister waren, weil die sich noch nie begegnet waren. Also eine schöne Begegnung dieser Geschwister. Sophia und Michael, so hießen die beiden älteren Geschwister, und noch die Nancy kam dazu. Und die sind auch in Kontakt geblieben. Dann geriet sie in eine Art Sekte. Interessant, dass sie von 1832 bis 1835 noch einmal in ihrem Gottesbild so verwirrt war, dass sie sich zwei Männern anvertraute, die wirklich schlimme Sachen gemacht haben, die auch geistlichen Missbrauch betrieben haben, würde man heute so nennen. Und sie war in dieser Sekte mit dabei und hat ihr Geld da reingesteckt, hat alles gemacht, was sie gesagt haben. Bis dahin, dass sie sogar später verdächtigt wurde, einen Giftmord im Auftrag dieser Männer begangen zu haben. Es wurde ein Verfahren angestrebt, sie hätte da jemanden vergiftet, was nicht stimmte. Und sie wurde dann später auch freigesprochen, weil man das nicht nachweisen konnte. Aber es war eine ganz harte Zeit. Sie hat sich davon dann ganz distanziert, denn auch diese Männer hatten sie mal gepeitscht, als sie nicht das gemacht hat, was man von ihr wollte. So war dieses Denken, dass Schwarze minderwertig sind und Dinge nicht kapieren oder dass man sie mit Gewalt erziehen muss oder zu guten Dingen bringen muss. Das war so in der Gesellschaft drin, das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen. Sie kam zurück nach New York City, da war diese Anklage als Giftmörderin, aber die Zeugnisse ihrer vergangenen Herren, die ihr bescheinigt haben, was für eine gute und ehrliche und zuverlässige Arbeiterin sie war, haben sie davor bewahrt, verurteilt zu werden. Peter sollte ein vernünftiger Mann werden. Nur 1839 wurde er zum Seemann in eine Schule gegeben für Seemänner. Er schrieb Briefe, wo er überall ist und wie sehr er die Mutter vermisst. Und als sie dann aber nachforschte, um ihn mal zu treffen, und merkte, sie schrieb an diese Schiffe, er war nie auf diesen Schiffen, hatte nie angeheuert, sie weiß nicht, wo er ist. Er ist einfach verschwunden. Sie hat ihn nie wieder gesehen. Mit 46 Jahren wollte sie Reiseevangelistin werden. Sie hat sich überlegt, die gute Nachricht von Gott, von Jesus, die muss zu den Menschen. Es gibt so viel Not. Sie wollte Evangelistin werden. Evangelisten sind ja die, die das gute Wort Gottes so predigen, dass Menschen zum Glauben eingeladen werden. Das war ihr auf dem Herzen. Aber als Frau, als Schwarze, unterwegs zu sein in einem Gebiet, wo Schwarze noch als Sklaven verkauft wurden, war wirklich ein riesiger Entschluss. Ihren Namen Sojourner hat sie aus Psalm 39, Vers 13. Ich lese das mal hier im Deutschen vor. Das ist im Englischen, heißt das Sojourner, aber hier lese ich es mal auf Deutsch vor. Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Sojourner, also jemand, der unterwegs ist, der reist. Und dann hat sie gesagt, was ist denn der Nachname? Sklaven hatten keine Nachnamen. Gab es nicht. Und sie wollte jetzt einen Nachnamen haben. Und dann hat sie sich entschieden und gesagt, ich werde bis ans Ende meines Lebens die Wahrheit predigen, egal was es mich kostet. Und deswegen hat sie sich den Nachnamen Wahrheit gegeben, Truth. Also eine Pilgerin, die die Wahrheit bringt. Das war dann ihr Name, eine Pilgerin, die die Wahrheit bringt, eine Evangelistin. Sie sagte, es gibt nur einen Herrn und Meister, das ist die Wahrheit. Ein bisschen erinnert mich das an den Bibelvers, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wo Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, das hatte sie für sich entdeckt, nachdem sie diese schlechten Erfahrungen auch mit den Männern in dieser Sekte gemacht hatte, war für sie ganz klar, es kann nur eine Wahrheit geben, es gibt nur einen Herrn für mich und dabei bleibe ich jetzt und lasse mich nicht mehr von anderen Menschen unterjochen. Sie predigte vor Weißen und Schwarzen, das hat viele erstaunt, weil das Weiße einer Schwarzen zuhörten, war äußerst ungewöhnlich. Sie hatte nichts an Einkommen oder so, sie hat manchmal ihre Bücher verkauft, aber ansonsten, davon hat sie dann ein Häuschen sich geleistet oder abbezahlt in der Zeit, da hat sie aber nicht gewohnt, das hat sie aufgegeben. Sie ist unterwegs gewesen nur mit dem, was sie hatte, wie Jesus die Jünger ausgesandt hat und gesagt hat, nehmt nichts mit, ne, geht einfach und verkündet das Evangelium überall, wo ihr hinkommt. So hat sie es gemacht und sie war unterwegs. Sie predigte, hat es nie gelernt. Sie kannte die Bibelstellen auswendig. Sie hatte einen unheimlichen Schatz an Bibelwissen durch das, was sie gehört hat. Sie konnte sich Dinge sehr, sehr gut merken. Und das kennen wir aus der oralen Tradition, dass in vielen Kulturen, wo Dinge nicht verschriftet werden, Menschen sich Dinge merken, auswendig lernen. So war es bei ihr auch. Und sie konnte ganz exakt Bibelverse zitieren, sodass manche, die eine Bibel hatten, erstaunt waren, wie gut sie die Bibel kannte. Sie hatte eine Botschaft. Erst war sie in Long Island, dann Connecticut, dann Massachusetts, alles noch an der Ostküste. Sie sagte, Vorurteile gegen Schwarze ist Rebellion gegen Gott. Vorurteile zu haben gegen Schwarze ist Rebellion gegen Gott, weil sie davon ausging, dass Gott Weiße und Schwarze in gleicher Weise liebt, in gleicher Weise geschaffen hat und auch in gleicher Weise beruft und beauftragt. Sie blieb in Northampton, lernte viel über die Rechte von Sklaven und Frauen, weil sie sich Gruppen anschloss, die politisch in diesen Bereichen auch aktiv waren. Sie wollte von ihrem Glauben her Freiheit bringen den Sklaven und Freiheit bringen den Frauen, die zu der Zeit auch noch unterdrückt waren. Nicht als Eigentum der Männer galten, aber zum Beispiel nicht über eigenes Geld verfügen konnten, keine Entscheidungen für ihre Berufe wählen konnten, keine Möglichkeiten hatten, über sich selbst zu bestimmen, muss man so sagen. 1846 besuchte ihre Tochter Diana sie, die noch bei Dumonts lebte. Dumonts hatten sich zu dem Zeitpunkt schon von der Sklaverei verabschiedet. Dennoch haben sie die Menschen bei sich behalten, die weiter für sie gearbeitet haben, aber haben ihnen einen anderen Status gegeben. Die wurden nicht mehr als Sklaven gehalten. Und deswegen sind auch ihre Kinder bei den Dumonts geblieben. Sie nahmen dann auch die kleine Sophie mit. 1840 durften Frauen nicht wählen. Sie bekamen schlechtere Bezahlung, das hat sich ja auch nicht viel geändert heutzutage, aber damals war es auch schon so. Sie konnten keine Ausbildung anstreben, sie waren unter der Kontrolle des Mannes und Frauen galten als minderwertig in der damaligen Zeit. 1850 gab es eine Konferenz mit 1000 Leuten aus 11 Staaten der USA. Da ging es um die Rechte von Schwarzen und von Frauen. Aber Sojourner war die einzige Schwarze, die bei dieser Konferenz dabei war. Und es gab eine Diskussion unter den Teilnehmerinnen. Soll diese schwarze Frau reden oder nicht? Sie hatten Angst, dass ihre ganze Veranstaltung diskreditiert wird, wenn sie eine Schwarze sprechen lassen. Sojourner saß immer vorne an der Kanzel, hat sich immer vorne hingesetzt, alles sich angehört, ganz still und sie hat sich nie nach vorne gedrängt. Aber irgendwann bat man sie dann doch zu sprechen. Und dann hat sie das, was sie für sich als wichtig und richtig erkannt hatte, gesagt. Und sie sagte, bin ich nicht auch eine Frau? Ain't I a woman? Das ist so einer ihrer Slogans. Bin ich nicht auch eine Frau? Wieso kämpft ihr jetzt nur für die Rechte von weißen Frauen? Ich bin schwarz, aber ich bin auch eine Frau. Und es geht auch um meine Rechte. Geschichte von dem Gesetz. Es gab dann ein Gesetz, Gleichheit für Männer und Frauen, Schwarze und Weiße, war immer noch ein Ziel in weiter Ferne, aber die Gesetze änderten sich nach und nach. Es gab viele, die aktiv waren, die Abolitionisten, um daran zu arbeiten, dass die Sklaverei abgeschafft würde und dass auch die Frauenrechte endlich durchgesetzt würden. Sie wurde oft angegriffen bei ihren Vorträgen, von Männern, von Frauen, von allen möglichen Leuten. Einmal hat jemand zu ihr gesagt, ein Mann rief in einer Veranstaltung, was du zu sagen hast, ist weniger wichtig als ein Floh. Und ihre Antwort war, dann hoffe ich, dass ich dich noch lange kratzen kann. Also, dass du dich noch lange kratzen musst. Ich sag's nochmal. Was du zu sagen hast, ist weniger wichtig als ein Floh. Ihre Antwort, dann hoffe ich, dass du dich noch lange kratzen musst. Das war ihre Einstellung. Sie ließ sich nicht einschüchtern. Sie hatte vor nichts und niemandem mehr Angst. Diese innere Freiheit, die sie gewonnen hatte, war so stark, dass sie alle dafür bewundert haben. Sie trat auch stark auf, dass sogar manchmal der Verdacht aufkam und es wurde dann auch geäußert, ob sie überhaupt eine Frau ist. Und einmal in einer Veranstaltung sagte ein Mann, sie soll mal mit den Frauen in einen Nebenraum gehen und ihre Brüste zeigen, damit man sieht, ob sie eine Frau oder ein Mann ist. Und dann fing sie ganz langsam an, ihre Bluse aufzuknöpfen und zu sagen, ich kann das auch hier zeigen. Sie war einfach nicht einzuschüchtern. Sie hatte vor nichts Angst und ließ sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen. 1857 wurde sie Rentnerin mit 60 Jahren. Sie verkaufte ihr Haus, sie dachte, meine Aufgabe ist erledigt. Ich bin jetzt alt, ich bin jetzt Rentnerin, ich kann mich jetzt zur Ruhe setzen. Und zog zu ihren Töchtern und ihren Enkeln nach Harmonia. Aber 2 Jahre später schon merkte sie, es gibt noch so viel Unrecht. Ich habe mich jetzt genug ausgeruht. Ich muss wieder raus, ich muss wieder was tun. In diesen 2 Jahren war ihr Enkel Sammy ihr sehr nahe. Er war eigentlich ihre Augen zum Lesen. Er hat ihr vorgelesen, er hat ihr politische Artikel vorgelesen, die Zeitungsberichte, das, was in der Welt existierte. Er hat das gemacht, was sie nicht konnte, nämlich für sie gesorgt. Und die hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis, die beiden. Im Süden kam mittlerweile auf einen Weißen 3 schwarze Menschen. Und das machte jetzt auch manchen Weißen Angst, weil sie wussten, wenn das irgendwann kippt, dann kann es uns hier an den Kragen gehen. Sie möchte Abraham Lincoln treffen. Der hatte sich auch für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt und das war sie bewundert. 1861 war Lincoln zum Präsident gewählt worden und dann brach auch der Bürgerkrieg aus zwischen Nord und Süd, weil die Unionisten, also die das Land wieder vereinen wollten, den Süden, der die Sklaverei immer noch festhielt und auch behalten wollte, wieder in das gemeinsame amerikanische Reich integrieren wollten. Und es gab einen brutalen Krieg, kennen wir vielleicht alle von Filmen und von allem, was man so schon gehört hat, zwischen dem Norden und dem Süden. Sie war 1862 unterwegs im feindlichen Gebiet, nämlich in Indiana, in dem Gebiet, wo Sklaven noch gehalten wurden. Aber genau da wollte sie diese Botschaft hinbringen, dass die Weißen hören, dass sie umkehren müssen, dass sie das Gericht Gottes erwartet. Sie hatte immer auch das Gefühl, wenn wir den Weißen nicht sagen, was sie falsch machen, werden die eines Tages vor Gott stehen, werden Rechenschaft ablegen müssen für ihr Leben und werden dann erst erkennen, dass das ganz falsch war, was sie gemacht haben. Aber dann ist es zu spät. Und deswegen fühlte sie den Auftrag, schon jetzt den Menschen zu sagen, ihr müsst aufhören, ihr müsst umkehren, denn das, was ihr tut, gefällt Gott nicht. Und das hat sie gemacht, auch in dieser Umgebung, wo Sklaverei noch vollkommen akzeptiert war. Einmal war sie in einer Schule und sagte dann, Kinder, wer hat eure Haut weiß gemacht? War das nicht Gott? Wer hat meine schwarz gemacht? War das nicht derselbe Gott? Also Kinder, erinnert euch an das, was Sojourner Truth euch gesagt hat und so lasst eure Vorurteile los. Und lernt farbige Kinder zu lieben, damit ihr alle Kinder eures Vaters im Himmel seid. Sie hatte so eine Mischung zwischen Autorität und ganz lieb sein. Also sie sprach Menschen als Kinder an. Und das war eine gute Mischung. 1.1.1863 beendet Abraham Lincoln per Gesetz die Sklaverei. Und einige Tage danach hatte Sojourner einen Schlaganfall. Und man dachte, jetzt geht es mit ihrem Leben zu Ende. Jetzt hat sie erreicht, was sie erreichen wollte. Dieser Tag, auf den sie immer hingelebt hatte, ist jetzt da. Aber sie erholte sich schnell. Und erstaunlicherweise sagt sie, ich muss zurück in den Krieg. Nicht jetzt dieser Krieg mit Waffen, sondern dieser Krieg gegen die Ideologie, gegen das innere Denken und Handeln der Menschen, die Sklaven hatten. Im Oktober 1864 gelang es ihr, eine Audienz bei Präsident Lincoln zu haben. Und sie war so beeindruckt von ihm und so begeistert, dass sie gar keine Forderungen stellte, weil sie auch merkte, dieser Mann ist schon so belastet. Der hat so viel auf seinen Schultern, da kann ich jetzt nicht kommen und auch noch was obendrauf legen. Sie hatten ein gutes Gespräch mit Respekt und gegenseitiger Achtung und sie war beeindruckt, dass er sie mit so viel Respekt empfangen hat. Sie arbeitete weiter als Wäscherin, muss man sich überlegen, ne, war schon fast 70 und hat dann noch als Wäscherin gearbeitet, um ihr Leben zu finanzieren. Als sie nach Washington kam, hat sie ein Wortspiel benutzt. Wir wissen ja, Stars and Stripes sind ja die auf der amerikanischen Flagge, Sterne und Streifen, Stars and Stripes. Und sie sagt, no more scars and stripes, just stars and stripes. Also keine Narben mehr, Scars und Streifen, sondern Stars und Streifen. Lincoln wurde erschossen im April 1865. Und im Sommer 1865 traf sie den nächsten Präsidenten, Johnson. Sie hatte ein Buch, in das sie alle Begegnungen ihres Lebens eintrug und sie ließ auch die Präsidenten unterschreiben. Von daher weiß man, dass sie da war. Das hatte sie immer bei sich und ließ alle wichtigen Leute in ihrem Buch unterschreiben. Mit 70 Jahren wurde sie eingesetzt, im Friedman Hospital zu arbeiten, denn man wollte, dass sie den Angestellten Hygiene, Ordnung, Disziplin beibrachte und das hat sie auch mit viel Elan und Begeisterung gemacht. 1869 durften Schwarze wählen. Aber natürlich nur schwarze Männer. Frauen, auch weiße Frauen, durften immer noch nicht wählen. Und das hat dazu geführt, dass sie sich noch mal ganz verlagert hat von ihren Themen her. Die Sklaverei war ja jetzt offiziell abgeschafft, aber für sie war es jetzt wichtig, für die Rechte der Frauen einzutreten. Um zu sagen, wir Frauen haben auch das Recht, als gleichberechtigte Mitglieder dieser Gesellschaft zu leben. Und sie hat viele Vorträge in dieser Richtung gehalten. Sie hat gleichen Lohn für gleiche Arbeit gefordert. Kennen wir auch heute. Aber damals war es noch so ungewöhnlich und sie als schwarze Frau, die dafür eintritt, das war schon was ganz Besonderes. Und sie wurde sehr geachtet und man kannte sie überall im Land, weil sie war auch viel rumgekommen. Viele hatten ihre Predigten gehört und wenn nicht, dann hatte man über sie vieles gehört. Sie trat für Landrechte ein. Sie sagte, die Sklaven in diesem Land haben die Weißen reich gemacht, denn wir haben die Arbeit getan und die haben das Geld gescheffelt. Und sie wollte als Wiedergutmachung, dass jedem entlaufenen oder auch freigesetzten Sklaven, jedem, der aus der Sklaverei entlassen worden war, auch jetzt durch die Gesetzgebung freigekommen war, denn viele davon suchten dann nach Arbeit und fanden keine, lebten auf den Straßen, wussten nichts mit sich anzufangen, auch mit ihrer Freiheit. Und sie sagte, jeder von diesen Sklaven sollte eigentlich ein Stück Land bekommen, das er bewirtschaften kann und einen Esel, damit er es bewirtschaften kann. Und das war eine Forderung, mit der sie auch politisch unterwegs war. Landrechte für ehemalige Sklaven. Sie sprach mit Präsident Ulysses Grant. Sie sprach vor dem Senat. Sie war gegen Alkoholkonsum, weil sie merkte, dass in dieser Gesellschaft, in diesem Umbruch, sozialen Umbruch, auch viele Menschen dem Alkohol verfallen waren. Und sie schloss sich dieser Bewegung an und kämpfte gegen den Alkohol. 1875 starb Sammy, ihr geliebter Enkel, der mit ihr unterwegs war, der alles für sie getan hatte. Und sie wurde richtig depressiv. Sie wurde sehr oft krank und sie hat dann auch viele Kämpfe gehabt und hat auch ihre Arbeit erstmal eingestellt, weil sie merkte, sie hat diese Kraft nicht mehr. Sie starb mit 86 Jahren, 1883, nach langer Krankheitszeit. Es gab eine große Beerdigung und es blieb eigentlich ein reiches Erbe. Denn sie hatte so viel erreicht. Mich erinnert das an die Worte von Jesus, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn man sich überlegt, dass dieses Mädchen mit so wenig Perspektiven auf die Welt kam, so misshandelt wurde, keine Bildung hatte, viel Schweres erlebt hat, viel Trennung, viel Leid, viele Tränen wahrscheinlich auch geweint hat, wenn auch nicht vor Weißen, sondern heimlich irgendwo in irgendwelchen Ecken. Dass dieses Mädchen eine Frau wurde, die für politische Umbrüche mitgesorgt hat. Die durch die Kombination dieses Evangeliums, dieser guten Nachricht von Jesus, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Mit dieser Nachricht die Welt auf den Kopf stellte. Sojourner Truth, eine Pilgerin, die der Wahrheit verpflichtet war.